Liebe Gemeinde, erinnern Sie sich noch an den letzten Gottesdienst, den Sie in einer Kirche gefeiert haben? Er liegt auf jeden Fall vor dem 13. März, also schon viele Wochen zurück. Seitdem bestimmen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus unser Leben. Im Beruf, in der Familie, in der Schule, der Freizeit und eben auch in der Kirche. Vielleicht braucht es in so einer Lage Altmeister wie die Rolling Stones, um ganz präzise zu beschreiben, wie sich das anfühlt, was damit uns geschieht, was der Lockdown für uns bedeutet. Nach 8 Jahren haben die Stones endlich wieder einen eigenen Song veröffentlicht, der sofort auf Platz 1 der Charts gegangen ist. Living in a Ghost Town heißt er. Und gespenstisch ist dieser Song tatsächlich. Vor allen Dingen das Musikvideo. Während Mick Jagger singt, I'm a ghost living in a ghost town, also ich bin ein Geist, der in einer Geisterstadt lebt, fährt die Kamera mit einer Fishbowl-Einstellung durch menschenleere Straßen der Metropolen dieser Welt. Eindrücklich vermittelt sich Leere, Einsamkeit, ein sich Verlieren, ja, das Verschwinden von Lebendigkeit. Der Song teilt die Zeit in ein Vor-Corona und in ein Seitdem. Life was so beautiful, then we all got locked down, singen die Stones. Das Leben war so schön, doch dann kam der Lockdown. Vor Corona war die Welt so, wie wir sie kannten. Nicht perfekt, aber doch voller Musik. Mit Gemeinschaft, mit Momenten von Unbeschwertheit und dem ganz normalen Alltag. Pfarrer beteten, singen die Stones. Gemeinnützige Organisationen bitten um Spenden. Politiker verhandeln und schließen Deals. Diebe stehen. Doch dann der Lockdown. Und das, was er mit sich bringt. Das Alleinesein, das auf sich geworfen sein. Die Zeit, mit der man wenig oder gar nichts anzufangen weiß. Und ganz am Ende, bringen die Stones die Bedrückung dieser Zeit präzise auf den Punkt. Nichts, das noch Freude macht, singen sie. Und selbst wenn man feiern will, dann ist es eine Feier für sich allein. Neben dieser präzisen Beschreibung des Erlebens klingen im Song auch noch 2 Bewältigungsstrategien an. Es sind Selbstironie und Gelassenheit. Die vielleicht größte Rockband aller Zeiten ist sich nicht zu schade, den Song selbst ironisch immer wieder mit einem, ja, an einen Shanty-Chor erinnernden Wah-Wah zu unterbrechen. Man sieht und hört das Augenzwinkern, mit dem die Band das tut. Und das finde ich fast das Genialste an diesem Song, er strotzt von einer Lässigkeit, von einer Unaufgeregtheit, die so wahrscheinlich nur die Stones können. Und genau diese Unaufgeregtheit ist etwas, was wir gut brauchen können in dieser Krisenzeit. In der Mitte des Songs, in der 2. Strophe, um genau zu sein, bringt Jagger zum Ausdruck, was viele von uns wahrscheinlich sofort unterschreiben würden und wonach sich ganz viele in unserer Gesellschaft sehnen. Er singt, please let this be over. Also lasst es endlich vorbei sein. Es soll ans Ende kommen. Wir haben genug von Corona und den Folgen. Das Wochenende, an dem wir jetzt sind, das Wochenende nach dem 1. Mai, ist zweifelsohne so etwas wie ein politischer Wendemoment in der Pandemie. Die behutsame Öffnung von Schulen und Geschäften, die aufbrandenden Diskussionen um Urlaube und Reisen, die Rückkehr an die Fließbänder bei VW, haben einen Hunger geweckt. Da bricht sich etwas Bahn, was sich über Wochen angestaut hat. Die Angst weicht und der Freiheitsdrang verschafft sich Raum. Vielleicht ist es auch nur ein ökonomischer Überlebensinstinkt, weil nach der Bedrohung von Leib und Leben jetzt die Sorge um die wirtschaftliche Existenz in den Vordergrund tritt. Masken sind Pflicht beim Einkaufen und in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Und irgendwie werden sie jetzt zum Symbol dieser Phase. die eigenen vier Wände, in denen wir uns aufhalten sollten, die eigenen vier Wände schrumpfen auf ein paar Quadratzentimeter Stoff. Und dieses Gefühl der neuen Freiheit, das gibt es ja nicht nur bei uns, sondern das pflanzt sich über ganz Europa fort. Italien und Frankreich verkünden erste Erleichterungen. In Spanien dürfen Kinder nach Wochen der Isolation endlich wieder raus auf die Straße. Und so manchem hier in Deutschland wird durch diese Bilder vielleicht jetzt erst klar, wie privilegiert wir durch diese Krise bisher gegangen sind. In Neuseeland erklärt die Regierung das Virus für besiegt und in den USA, auch die Bilder haben Sie gesehen, demonstrieren Hunderte von den Parlamenten der Bundesstaaten und fordern Lockerung. Die Welt hat genug von Corona. Aber hat Corona deswegen auch genug von der Welt? In jeder Krise kommt der kritische Moment immer dann, wenn der Druck, wenn die Anspannung nachlässt. Zu Beginn ist die Angst übermächtig und dadurch die Bereitschaft, den Anordnungen zu folgen, groß. Aber diese Bereitschaft schwindet mit der Zeit und die Lust auf Freiheit kriecht aus allen Poren. Und die Corona-Krise, das macht sie so schwer beherrschbar, ist eine Ex-Post-Krise. Hinterher, wirklich immer erst hinterher, weiß man es besser. Und selbst dann weiß man nicht alles und ist vielleicht nicht schlau. Über das richtige Maß der Beschränkung lässt sich daher trefflich und auch unaufhörlich streiten. Was bleibt am Ende aller Diskussionen, ist eine Formel aus den ersten Krisentagen, die ebenso brutal wie unvollständig ist: Geld oder Leben. Welchen Preis ist eine Gesellschaft bereit zu zahlen, um Leben zu schützen? Die Entscheidung über diese Frage, was wir bereit sind zu tun, um Leben zu schützen, die Entscheidung darüber trifft nicht die Kanzlerin, auch keine Ministerpräsidentenkonferenz, kein Kabinett, kein Parlament. Die Entscheidung trifft eine Gesellschaft selbst. Um genauer zu sein, die Entscheidung treffen wir, jeder und jede von uns, durch unser Verhalten. Und wie soll das aussehen? Wie soll die Entscheidung aussehen? Ich glaube, es gibt darauf keine einfache Antwort. Kein einfaches richtig oder falsch, kein so oder so, kein eindeutiges Geld oder Leben. Ich glaube, es ist vielmehr so, dass jeder und jede von uns diese Frage für sich beantworten muss und seine Antwort verantworten muss. Ich will mich dabei leiten lassen von einem ethischen Prinzip, das Jesus aufgestellt hat und das wir die goldene Regel nennen. In der Bergpredigt sagt Jesus das so: Was ihr wollt, was euch die Leute tun sollen, das tut auch ihm. Was ihr wollt, was euch die Leute tun sollen, das tut auch ihm. Jesus verlangt da nicht nur, das Böse zu vermeiden, also etwas nicht zu tun, sondern aktiv Gutes zu tun. In dieser Form, in dieser positiven Form, galt die goldene Regel in der Antike vor allem für Mächtige und für Freunde. Mächtige können Gutes tun, weil sie die Mittel dazu haben. Freunde tun sich gegenseitig Gutes und bekommen ganz viel zurück. Jesus aber verlangt, von allen Menschen so zu handeln, als seien sie mächtig und als sollten sie alle, wirklich alle, wie Freunde waren. Für mich hat das drei Konsequenzen. Ich glaube, die goldene Regel will uns lehren, unsere Wünsche daran zu messen, was andere von uns wünschen würden. Ganz konkret, mein Wunsch nach Freiheit muss sich messen lassen nach dem Wunsch eines anderen, nicht infiziert zu werden. Die goldene Regel will uns lehren, nicht nur Augenblickswünsche als Maßstab zu nehmen, sondern Verantwortung für andere zu übernehmen. Konkret, mein Wunsch nach Schutz vor einer Ansteckung muss ich messen lassen an den wirtschaftlichen Folgen, die das für einen anderen hat. Und die goldene Regel will uns schließlich lehren, sie als allgemeine Regel auf jeden Fall anzuwenden. Konkret, es darf keine, wirklich keine Ausnahme geben, in der wir nicht immer auch die Perspektive des anderen mitdenken und bei unseren Entscheidungen berücksichtigen. Jesus entlässt uns mit der goldenen Regel nicht aus der Verantwortung. Nicht aus der Verantwortung, selbst zu entscheiden, was zu tun ist. Er nimmt uns unsere Verantwortung nicht ab. Und er entscheidet auch nicht für uns. Aber er hilft uns mit der goldenen Regel, unsere Entscheidung zu treffen, indem er unser Handeln in Beziehung setzt zu Mitmenschen und uns unauflöslich an ihn bindet. Möge sein Geist uns bei unseren Entscheidungen leiten.